Gerade ist eine Ausstellung, eine sehr schöne Ausstellung, die schöne Ausstellung Alexei von Jawlensky, Marianne von Werefkin beendet worden. Und jetzt schon wieder einer aus dieser Gruppe. Wie kommt das?
Prinzipiell ist es so, dass wir natürlich ein Haus sind, das für den deutschen Expressionismus steht. Wir haben mit Alexei von Jawlensky natürlich ein bedeutendes Mitglied aus dem Umfeld des Blauen Reiters hier im Haus, mit wichtigsten Werken vertreten. Und wir schauen natürlich immer, dass wir Ausstellungen machen, die quasi um den Blauen Reiter herum thematisieren. Und alles, was um Jawlensky herum ist, interessiert uns und das machen wir in regelmäßigen Abständen. Und dass sich jetzt die Gelegenheit mit August Macke ergeben hat, muss man sagen, ist natürlich irgendwie wunderbar. Es hat einen Grund, das liegt daran, dass vor exakt 100 Jahren tatsächlich im Herbst 1920 gab es eine Ausstellung zu August Macke. Es war die August Macke Gedächtnisausstellung, die seine Frau Elisabeth ausgeführt hat, durchgeführt hat, organisiert hat und an 2-3 Stationen geschickt hat, unter anderem nach Frankfurt und an eben ans Museum Wiesbaden, an das neue Museum Wiesbaden, das gerade vor 5 Jahren neu eröffnet wurde. Also es war viel Platz da und deswegen war die Ausstellung 1920 auch mit 190 Werken bestückt. Also es war wirklich eine vollgültige Retrospektive. Und Elisabeth Macke hat es vor allen Dingen deshalb so schnell nach dem Ersten Weltkrieg gemacht, weil sie natürlich wollte, dass der Künstler, der 1914 im Krieg gefallen ist, als einer der ersten deutschen Künstler quasi im Krieg gefallen, dass er nicht in Vergessenheit gerät. Und deswegen auch der Titel Gedächtnisausstellung. Und wir gedenken heute, 100 Jahre später, an diese Gedächtnisausstellung. Und für uns war das einfach ein Anlass zu sagen, halt, stopp, hier, das Museum Wiesbaden oder die Stadt Wiesbaden war eben nicht nur immer die Kur- und Bäderstadt oder die Casino-Stadt, sondern es war tatsächlich einmal ein Hotspot der Avantgarde in den 1920er Jahren mit dem Neubau des Museums 1915 eröffnet und der Nassauische Kunstverein hat eben damals hier wunderbare, wichtige Ausstellungen zur Kunst des Blauen Reiters gemacht. 1917 war eine große Ausstellung zum Franz Marc hier in den Räumen, 1920 eben August Macke und dann gab es eben auch große Ausstellungen zu den Brücke-Künstlern. Und das war eben in den 1920er Jahren hier ein gesuchter Ort von den Künstlern der Avantgarde.
Ich glaube, das ist ziemlich unbekannt in Wiesbaden, dass das Museum so eine Bedeutung hatte.
Das mag durchaus sein. Ich meine, die Landeshauptstadt Wiesbaden ist natürlich jetzt irgendwie auch durch das Beamtentum und durch die Landeshauptstadt geprägt durch administrative Strukturen und so. Die Kur- und Bäderkultur spielt weniger eine Rolle mehr jetzt in der Zeit. Und von daher geht so etwas natürlich in Vergessenheit, gerät so etwas auch schnell in Vergessenheit, muss man sagen.
Ich denke, es wird sehr vielen Leuten völlig neu sein, dass sie das erfahren, jetzt durch diese Ausstellung. Also insofern ist die sehr verdienstvoll in jeder Hinsicht.
Ja, absolut. Also und wir freuen uns auch, dass eben wir genau solche Anknüpfungspunkte heute haben, dass wir eben genau sagen können, hey, das war eine tatsächlich eine Jahrhundertausstellung damals, die August Macke-Ausstellung. Er ist ja nicht ganz so schnell populär geworden wie eben Franz Marc oder Wassily Kandinsky. Das sind diejenigen, die in den 50er, 60er, 70er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg sehr schnell großes Renommee wieder erfahren haben. Und August Macke kam so hinterher. Und so. Und plötzlich ist es so, an Popularität steht er heute wirklich vergleichbar mit Kandinsky, mit Paul Klee und auch Jawlensky absolut dran. Manchmal hat man sogar das Gefühl, er ist vorne dran.
Was ist das für ein Gefühl? Was sagt das Gefühl?
Ja, also das Gefühl sagt, wie soll man das ausdrücken, dass August Macke jemand ist, der heute noch das Publikum direkt erreicht. Also wenn man vor die Bilder tritt, ist man sofort in der Welt des August Macke, wie er sie uns zeigt, mit seinen Augen präsent und man wird sofort aufgenommen, fühlt sich wohl. Es sind ja immer sehr paradiesische Szenen, die wir zu sehen bekommen und man wird sofort aufgenommen.
Die Ausstellung vor 100 Jahren, war das ein Querschnitt durch das Macke'sche Werk? War da alles zu sehen?
Absolut, also es ging von 1905, 6 waren die ersten Werke in der Ausstellung. Bis letztlich 1914 natürlich, wo die letzten Arbeiten entstanden sind, dann alle Genres, die er bedient hat, Landschaft, Porträts, Stadtlandschaften auch, natürlich Stillleben und Kunsthandwerk, alle Techniken mit Linolschnitt, Druckgrafik, Aquarell, die Werke aus Tunis beispielsweise, gab es eine ganze Reihe damals. Und genau das ist, woran wir anknüpfen wollten mit unserer Ausstellung. Wir wollten sagen, okay, wir machen eine kleine, feine Retrospektive, wo man wirklich chronologisch durchs Werk durchgehen kann, alle Themen, wie damals auch, angespielt werden und dass man quasi im Charakter her eine ähnliche Ausstellung konzipiert. Natürlich konnten wir es nicht leisten, das ist einfach zu teuer, August Macke, die Versicherungswerte sind so hoch, dass man das einfach auch jetzt nicht stemmen kann, dass man 190 Werke zusammenbringt, aber darum geht es auch nicht in so einer Ausstellung. In so einer Ausstellung geht es darum, es reichen auch 100 Arbeiten, die wir zusammengebracht haben, die uns sehr freuen, mit Hilfe des Kunstmuseums Bonn, die natürlich einen großen Schatz an Werken von August Macke haben, wo er eben lange Zeit gelebt hat. Das alles zusammenzubringen ist etwas, und im Charakter an die Ausstellung vor 100 Jahren zu erinnern, war das Ziel, und das denken wir, dass wir erreicht haben und sind auch ganz froh. Wir haben auch den Bildhauer in der Ausstellung beispielsweise, eine wunderbare kleine Skulptur von ihm, wo er so ein bisschen sich an Auguste Rodin abarbeitet, den er natürlich in Paris auch kennen und schätzen gelernt hat, die Kunst von ihm. Das sind so Dinge, die mich auch sehr freuen, dass man eben so Dinge hat, die man eben nicht mit August Macke im ersten Moment vielleicht in Verbindung bringt, die auch hier sind.
Also sagen wir mal, es ist eine Essenz, ein Extrakt der Ausstellung von vor 100 Jahren.
Ja, genau. Also wir haben uns die Ausstellung angeschaut und haben gesagt, okay, das ist alles ungefähr da gewesen und wir schauen uns, dass wir der Ausstellung nahe kommen. Wir nehmen sie zum Anlass. Und das Schöne ist, dass uns dann doch 16 Werke gelungen ist, die tatsächlich damals vor Ort da gewesen sind. So einfach ist das ja nicht.
Was ist denn mit den 190 Werken überhaupt passiert? Wie viel gibt es davon noch? Sind untergegangen, vernichtet worden?
Also im Detail können wir das nicht zwingend so sagen. Also wir haben einfach geschaut, wir haben uns die Liste angeschaut, wir haben gesucht, welche Werke können wir heute ausfindig machen. Das ist ja immer etwas, wo die zugänglich sind. Manche sind im Privatbesitz, manche gelten als verschollen. Manche sind in einem prekären Zustand, dass sie nicht ausgeliehen werden können, wenn man sie denn dann gefunden hat. Und deswegen sind wir mit 16 Werken eigentlich ganz gut bedient, dass wir gesagt haben, okay, bei einer Vorbereitungszeit von circa 2 Jahren, die wir auf dieser Ausstellung verwendet haben, ist das eigentlich eine gute Quote. Und die Museen, die wir angeschrieben haben, angefragt haben, dass sie uns doch diese Werke wegen der 100-jährigen Jubiläums zur Verfügung stellen, waren alle sehr offen dafür. Also die Hamburger Kunsthalle beispielsweise, der Saarbrücken, das Saarlandmuseum, die Kunsthalle Mannheim haben wirklich genau die Bilder uns ausgeliehen, die damals auch vor 100 Jahren hier waren. Und das ist natürlich irgendwie so der I-Punkt auf dem I quasi für die Ausstellung. Also prinzipiell ist August Macke immer toll. Wir machen die wegen Alexej von Jawlensky, das Umfeld zu beschreiben. August Macke war ja mit Elisabeth Macke auch beispielsweise im rosafarbenen Salon der Marianne Fünfer-Refkin in der Giselastraße zu Gast. Da gibt es ja diese wunderbare Beschreibung der Elisabeth, wie sie von der Marianne Fünfer-Refkin so beeindruckt gewesen ist, die diesen Salon mit physischen Kräftewellen geleitet hat und sie quasi die jugendlich inspirierte Künstlerin war, die quasi das Wort, große Wort gesprungen hat dort. Man darf aber da eins nicht vergessen, ich meine, die Elisabeth Macke, die Frau von August, war ja dann vielleicht gerade erst 19 Jahre alt, als sie in dem Salon war. Und es ist heute durchaus möglich, dass es Frauen gibt, die das große Wort schwingen, aber damals war das wirklich etwas völlig Einmaliges. Dass eine Frau, da sitzen 20, 25 Männer in einem Salon und die Frau schwingt das große Wort. Und das ist natürlich etwas, was man als Frau besonders wahrgenommen hat, glaube ich. Und deswegen war das natürlich auch besonders eindrücklich für sie.
Ja, unbedingt. Und dann hat sie auch noch wahrgenommen, das heißt, ihr wurde auch der sogenannte Neffe vorgestellt.
Ja, natürlich.
Der Sohn Andreas.
Der Sohn Andreas, den Alexej von Jawlensky mit der Haushälterin Helene Nesnakomov hatte, der eben einige Zeit lang als der Neffe in München, Neffe von Jawlensky, geführt wurde. Allen war klar, dass das natürlich der Sohn ist, der uneheliche Sohn mit der Helene Nesnakomov.
Wenn man den Katalog durchguckt, hat man den Eindruck, dass hier viel Unbekanntes zu sehen ist. Also das, was man nicht unbedingt mit Macke zusammenbringt, sei denn, man hat sich jetzt besonders mit Macke beschäftigt. Also es sind nicht so die gängigen Bilder, die man assoziiert, wenn man an Macke denkt.
Ja, da haben Sie recht. Es ist so, dass wir natürlich die entscheidenden, großen, wichtigen Werke von August Macke hier haben. Also wir haben den Seiltänzer da, wir haben den Spaziergang auf der Brücke da. Genau das, was man vor Augen hat, wenn man den Namen August Macke hört, das ist hier. Es ist aber auch so, dass wir natürlich Macke in seiner ganzen Breite zeigen wollten. Und es gibt eben auch vieles, was man eben nicht so kennt. Den August Macke als Entwerfer der eben für Tassen oder für Blumentöpfe, für Stickereien Entwürfe gemacht hat, die völlig abstrakt sind, die eben ungewöhnlich sind für sein Werk oder nicht so bekannt sind. Es ist übrigens ganz ähnlich, dass so etwas haben wir schon gemacht bei Piet Mondrian. Bei Piet Mondrian in der Ausstellung war es auch so, dass wir weniger uns auf die ganz berühmten Dinge konzentriert haben, sondern auch so ein bisschen den Weg, wie er denn da hingekommen ist, zu diesen berühmten Werken ins Zentrum gestellt haben. Wir waren auch viele überrascht. Ich glaube, es gibt viele, die überrascht sind und erfreut sind, August Macke in seiner Vielfältigkeit und seinen vielen anderen Facetten, die man eben nicht so vor Augen hat, auch kennenzulernen.
Ja, man kann jetzt hier unbedingt etwas entdecken, etwas Neues.
Absolut.
Mackes Stellenwert in der Kunst. Was war Mackes Beitrag zur Kunst?
Also August Macke ist, und da ist er ganz nah bei Jawlensky eigentlich dran, er ist wirklich als einer der sensiblen, intuitiven Farbmaler am Beginn des 20. Jahrhunderts einzustufen. Und zudem noch einer, der, als er dann beispielsweise in Tunis gewesen ist, diese 14 Tage im April 1914, mit diese Tunis-Reise mit Paul Klee und Louis Moyer gemeinsam unternommen hat, dann auch die Erfahrung des Lichts, das er gemacht hat, mit in diese seine wunderbaren Aquarelle mit hineingebracht hat. Da ist etwas entstanden bei ihm, wo jeder sich sofort angesprochen fühlt, wenn man diese Werke sieht, das Licht, die Lichtstimmungen, die man wahrnimmt. Und das ist schon die ganz große Kunst und neue Kunst quasi, dass man das Licht auf den Bildern auch zum Thema wird und nicht nur der Grund ist, um Dinge zu beleuchten im Bild. Also das ist etwas, was ganz entscheidend ist, was er in die Kunstgeschichte eingebracht hat. Und dafür schätze ich ihn auch ausgesprochen. Und übrigens auch viele andere Leute, die genau das auch am Macke suchen.
Er war ja auch Mitglied des Blauen Reiters, hat sich aber dann von der Gruppe getrennt. Ziemlich früh. Warum eigentlich?
Ja, man denkt ja immer, August Macke wäre ewig, weil es ist so fester Bestandteil und gehört irgendwie zum Blauen Reiter dazu. Hat ja auch im Almanach des Blauen Reiters einen wichtigen Text publiziert. Aber er war ja eigentlich nur 9 Monate oder 10 Monate in München. Also noch nicht einmal in München, sondern er hat am Tegernsee gelebt. Hat dann sehr engen Kontakt zu Franz Marc vor allen Dingen aufgebaut, eine enge Freundschaft gehabt. Aber womit er nicht so richtig zurechtkam, war die Persönlichkeit von Wassily Kandinsky. Und das war so ein bisschen eine zwiespältige Beziehung. Einerseits hat er ihn verehrt, in seinem Ansinnen die abstrakte Kunst nach vorne zu treiben. Andererseits hat er ihn aber auch ein Stück weit, hat ihn auch diese innervierende Persönlichkeit so ein bisschen wahrscheinlich zu Weißglut getrieben. Und auch diese vor sich hertragende Intellektualität, die Kandinsky eben immer vor sich hergetragen hat, auch wahrscheinlich gestört. Und er ist dann relativ bald, ich glaube Ende 1910, eigentlich noch vor der ersten Blauen Reiterausstellung sogar nach Bonn zurückgezogen. Und letztlich war es so, ich meine, dieser sehr progressive Ansatz von Kandinsky war auch nicht derjenige von Macke. Also Macke hat ja nie den Zug in die Abstraktion hinein.
Also es waren schon doch letztlich künstlerische Gründe.
Absolut künstlerische Gründe, glaube ich. Einerseits natürlich vielleicht auch familiäre Gründe. Macke hat sich immer nach einem Atelier gesehnt, das ihm dann die Schwiegereltern eingerichtet haben in Bonn. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, dass Macke sehr wohl gespürt hat, dass er sich von dieser starken Künstlerpersönlichkeit Kandinsky fernhalten muss, um zu einer eigenständigen Person, Künstlerpersönlichkeit zu werden dann. Und das ist etwas, er hat vieles aufgenommen, wahrgenommen und dann aber den Bruch vollzogen, ohne jetzt wirklich, er hat ja weiterhin mit dem Blauen Reiter ausgestellt und so, aber sich entfernt davon, um eben an Eigenständigkeit zu gewinnen.
Die Ausstellung, die wir hier in Wiesbaden sehen werden, heißt Paradies, Paradies. Wie spricht man das eigentlich? Wie ist der Titel der Ausstellung?
Also letztlich heißt die Ausstellung Paradies, Ausrufezeichen, Paradies, Fragezeichen. So, ja.
Jetzt wissen wir, wie die Ausstellung heißt. Jetzt wollen wir was darüber erfahren, über Mackes unbedingten Willen, die Welt als irdisches Paradies zu zeigen.
Also das eine war, dass wir irgendwie den Charakter der Ausstellung von vor 100 Jahren fassen wollten mit unserer Ausstellung. Wir wollten sie aber natürlich nicht eins zu eins wieder neu umsetzen, sondern wir hatten schon das Gefühl, dass wir Macke im Kern auch fassen wollen. Und da ist eben eines aufgefallen, dass August Macke nicht nur in seinen Bildthemen das Paradies sucht und darzustellen sucht und den Menschen, den zeitgenössischen Menschen, den modernen Menschen in das irdische Paradies einpasst mit seinen Spaziergängern in den Parks, die wir ja kennen, die Flanierenden, die in den Zoologischen Garten gehen und so, sondern eben auch in allen anderen Themen, die er darstellt, immer wieder ein Stück weit das Paradies darstellt. Also wenn wir auf die Stadt schauen bei August Macke, zeigt er das als schönen Ort. Egal, ob der Kirchtürme neben breiten Straßen stehen, die grau wirken im ersten Moment, oder mit Fabrikschloten zusammenbringt. All das ist so etwas bei Macke. Durch das Licht, das er darstellt, durch die Personen, wie er die Straßen belebt, ist das selbst die Stadt in ihrer Industrialisierung ein wunderbarer, schöner Ort. Das nur als Beispiel. Und es gibt viele, viele, viele der Darstellungen, wo man das Gefühl hat, ja, eigentlich ist es nicht paradiesisch, aber Macke macht das durch seine Kunst zum irdischen Paradies. Und das ist etwas, was uns aufgefallen ist. Wir wollten das eben auch zeigen, dass es in den unterschiedlichen Genres, die Macke bedient, auch immer wieder ein Thema ist. Wir sehen die Welt durch die Augen August Mackes und er will sie uns die Welt als Paradies zeigen. Und zwar mit einem Ausrufezeichen. Und das Fragezeichen kommt dann, das Schild, wer eben, so wie August Macke, durch und durch mit seinem Werk Paradies mit Ausrufezeichen denkt, muss letztlich die Welt auch mit einem Fragezeichen denken, das Paradies. Und es gibt eben doch immer wieder so kleine Blitze, wo man schon spürt, dass August Macke kein Träumer war. Der wusste schon ganz genau, dass das Paradies natürlich endlich ist und dass, wenn es ein Paradies ist, gibt es auch die Gegenwelt quasi dazu und dass es eben brüchig sein kann sehr schnell. Und das merken wir ja auch in unserer Zeit auch irgendwie. Da kommt so ein Virus plötzlich und plötzlich ist es so, dass alles, was wir vorher als selbstverständlich wahrgenommen haben und in dem Paradies, in dem wir uns wählten, plötzlich ist das Paradies ja durchaus in Frage gestellt.
Also Macke wollte keine heile Welt darstellen.
Also er wollte
eine ideale Welt darstellen, aber keine heile Welt.
Doch, ich habe schon das Gefühl, August Macke wollte unbedingt mit aller Macht, die ihm zur Verfügung steht, mit seinen künstlerischen Mitteln, den Menschen in Paradies verorten. Und der Mensch als kultiviertes Wesen, gehört er wirklich zur Natur? Ist ja so eine Frage, die man sich stellen kann. Und jetzt kommt ein kongenialer Künstlerkollege ins Spiel, nämlich Franz Marc. Für Franz Marc stand immer fest, der Mensch gehört nicht ins Paradies. Da gehört nur das Tier hinein, die Tiere, die Tierwelt, weil die Tiere werden vom Instinkt gelenkt, die können nichts dafür, die bewegen sich ganz natürlich in der Welt. Während der Mensch ja immer perfide ist, durch seinen Gedanken, die er hat und immer einen Hintergedanken hat bei den Dingen, die er. Und genau das ist, wo sich August Macke von Franz Marc eben abspaltet. Er sagt, halt, stopp, nein, der Mensch ist im Prinzip schon gut. Und wer gut ist, gehört zur Natur, ist natürlich, bewegt sich natürlich in der Welt und gehört hinein ins Paradies. Und das ist schon interessant. Also, ich weiß nicht, wir kennen natürlich den Komiker Karl Valentin. Karl Valentin bringt das eigentlich auf die Spitze, indem er es wunderbar geäußert hat, der Mensch ist gut, die Leute sind schlecht. Also das trifft es sehr genau. Wenn man den Menschen als natürlich betrachtet und so weiter und das unbedingt möchte, dann gehört er ins Paradies hinein. Aber ich habe so das Gefühl, egal, also jetzt komme ich da so ein bisschen ins Plaudern hinein. So. Aber es ist eben auch der Knackpunkt der Ausstellung. Also genau darum geht es ja, dass man irgendwie versucht, dass August Macke sehr genau weiß, dass der Mensch als kultiviertes Wesen eigentlich nicht zur Natur gehört und ins Paradies gehört. Aber er möchte es unbedingt. Er möchte es in seiner Bildwelt, dass es sehr schön wäre, wenn man das hinbekäme.
Und das ist vielleicht auch genau der Punkt, warum Macke so viele Menschen anspricht. Weil, wenn man diese Bilder sieht, dann hat man die Gedanken, sagen wir mal, an Paradise Lost, das verlorene Paradies, das uns leider nicht mehr zugänglich ist, obwohl wir das gerne hätten.
Genau, und man befindet sich durch den Blick von August Macke plötzlich an dem Ort, den es irgendwie so gar nicht mehr gibt, vielleicht.
Deswegen reagiert man dann mit Rührung, mit einer gewissen Melancholie.
Und entscheidend ist dafür, dass man dieses Gefühl auch hat, ist diese wunderbare, pulsierende Farbgebung, Farben, die er mit hineinbekommt. Also es sind ja nicht einfach nur glatt ausgemalte Farbflächen, die da sind, sondern diese Farben, die er aufbringt, haben auch so etwas Anschwellendes und Abschwellendes, haben so etwas Pulsierendes, in Anführungsstrichen, kommt so Wärme mit hinein. Oft sind es Abendstimmungen, die auch so etwas leicht Melancholisches mit hineinbekommen. Also es kommt schon immer der Anflug von, ja, das Paradies ist doch immer auch ein gefährdetes.
Hat Macke denn in seinen Werken Vergänglichkeit mitgedacht?
Absolut. Also ich glaube, er hat es mitgedacht, auch wenn man es nicht immer sieht. Wir haben dieses fantastische Bild, das ist das erste Bild, das Sie sehen, wenn Sie in die Ausstellung betreten, wirklich ein Hauptwerk der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, den Seiltänzer von August Macke. Da zeigt er uns wirklich, wie er die Welt sieht. Man betritt quasi einen Jahrmarkt, man geht auf den Jahrmarkt in Abendstimmung, schaut hinauf und man bekommt ein erhebendes Ereignis zu sehen, nämlich einen Seiltänzer, der hochkonzentriert in der Ferne seine Kunst vollbringt quasi, und kein Moment fliegt einem das Gefühl an, der könnte im nächsten Moment stürzen. Also das wäre auch etwas, warum man so etwas gebannt hochschaut, sondern man beobachtet einfach dieses Wunder, dass jemand seinen Weg geht, so in Anführungsstrichen. Und es sind auch so Figuren, mit denen man quasi Rücken an Rücken in das Bild hineinschaut und man ist quasi Teil des Bildes und man schaut dieses Wunder an, wie ein Mensch seinen Weg geht, den er sich bahnt und findet, und man muss in keinem Moment Angst haben, dass der runterfällt. Und das ist doch wunderbar. Also, dass er uns zeigt, wir können uns in unserer Welt bewegen und prinzipiell kann gar nichts Schlimmes passieren. Und uns stehen alle Möglichkeiten offen. Jeder kann seinen Weg finden.
Ja, ja, schon. Aber mit Vergänglichkeit hat das nichts zu tun.
Genau. Und jetzt haben wir gegenüber an der Wand weitere Skizzen zu diesem Bild, wo eben er darstellt, wie er sich das vorstellt, erste Kompositionsskizzen, und daneben eine Zirkusszene, wo eben ein Gestürzter sich befindet. Und der wird dann aufgenommen, quasi, dem wird geholfen, er liegt quasi in den Armen eines Helfers. Und da sieht man schon auch, dass durchaus der Sturz in so einer Welt passieren kann, quasi. Trotzdem ist man da nicht alleine bei Macke.
Hat er manchmal Szenen mit naiven Kinderaugen geschildert, gemalt?
Also man könnte es mit Naivität verwechseln, wenn man nicht das Gesamtwerk von August Macke irgendwie vor Augen hat oder kennt. Wenn man durch die Ausstellung kennt, weiß man sofort, am Ende ist das hat nichts mit Naivität zu tun, wie August Macke uns seine Welt zeigt. Diese vielen Kinderstudien, die wir auch in der Ausstellung haben, dieses ganze familiäre Umfeld, was für August Macke sehr, sehr wichtig war, das war sein Fundament, auf das er aufgebaut hat. Und es war auch so ein bisschen die Natürlichkeit, das familiäre Umfeld von ihm war seine Natürlichkeit, auf die er als Inspiration genommen hat für sich. Anders als Jawlensky, Kandinsky, die quasi die naive Bauernmalerei für sich gefunden haben, um zur Natürlichkeit zu kommen. Oder die Brücke-Künstler, die die ozeanische Plastik genommen hat, um zur Natürlichkeit zu kommen. So hat August Macke eben als sicheres Fundament, als sicheren Hafen eben die vielen Familiendarstellungen genommen. Und aus dem Schutz heraus ist er zu seinen Bildthemen gekommen. Und von daher darf man das gar nicht so als Naivität abtun.
Sie haben in dem Katalog eine schöne Formulierung gefunden, sind Bildwelten, in der der Mensch sich aufgehoben fühlt. Das ist es doch. Eigentlich ist es doch das Paradies.
Ja, genau. Also ich bin ja der felsenfest davon überzeugt, dass August Macke für den Betrachter eben genau solche Welten kreieren, schaffen wollte, in der man sich unverbrüchlich aufgehoben fühlt, ohne Angst bewegen kann, so wie er sich im Umfeld seiner Familie aufgehoben gefühlt hat und die ihm seinen Schutzraum gegeben hat, um eben durch die Welt zu gehen. Also es ist eigentlich etwas fast Klassisches, könnte man sagen. Also irgendwo fühlt man sich sicher, das gibt ein Selbstbewusstsein, und aus dem heraus kann man die nächsten Schritte tun. Mit Selbstbewusstsein.
Dann gab es den großen Bruch, nämlich den Beginn des Kriegs. Und nach 7 Wochen ist August Macke gefallen. Die Frage ist, hat er eine Art Vorgefühl gehabt? Kann man das erkennen in seinem Werk? Ein Vorgefühl, dass etwas Schlimmes passieren wird?
Es gibt ja dieses berühmte Gemälde, sein berühmtes, in Anführungsstrichen, wahrscheinlich letztes Bild, das er geschaffen hat, das leider nicht in der Ausstellung ist, das ist nicht reisefähig, das ist in Köln im Museum Ludwig, ist ja nicht so weit, kann man ja mal hinfahren. Das heißt Mobilmachung, und er hat natürlich die Kriegserklärung mitbekommen. Er hat 1908 Wehrdienst geleistet. Es war klar, dass er in den Krieg ziehen muss und so. Und er hat kurz vor Beginn eben des Kriegs eben dieses Gemälde geschaffen. Und das ist so ein bisschen düster. Die Leute stehen so ein bisschen nebeneinander, kommunizieren nicht so, wie man das sonst kennt bei August Macke in dem Bild. Und da hat man schon das Gefühl, dass da eine dunkle Vorahnung spürbar wird. Was mich ja interessiert und was ich mich auch immer wieder gefragt habe, während der Auseinandersetzung mit August Macke, wie hätte er denn sein künstlerisches Konzept ausgesehen? Hätte er 4 Jahre an der Front, an der Westfront überlebt und hätte diese Grausamkeiten gesehen, zu die der Mensch ja fähig ist, ob er sein Konzept hätte aufrechterhalten können, dass der Mensch ins Paradies gehört? Weil das ist ja etwas, was tatsächlich dann neu hinterfragt hätte werden müssen von ihm. Und man muss sich ja vorstellen, er ist mit 27 Jahren gefallen, 4 Jahre Krieg, er wäre 31 gewesen, wäre zurückgekommen, er hätte ja noch 50 Jahre seines Schaffens vor sich gehabt. Da wäre noch einiges möglich gewesen. Ich denke aber, dass August Macke seinen Weg gefunden hätte.
Jetzt was anderes. Sie haben im November eine Veranstaltung über, wie eine Ausstellung gemacht wird, über die Schwierigkeiten beim Machen einer Ausstellung. Was werden Sie den interessierten Zuschauern, Zuhörern dann erzählen?
Ja, das ist so ein sogenannter Workshop, den wir zu größeren Ausstellungen ab und an anbieten, um einfach mal das Publikum, das ja auch interessiert ist, wie so eine Ausstellung entsteht und was es alles für Hürden zu nehmen gibt, funktioniert, wie es angeht, wie von der ersten Idee bis dann quasi alles vor Ort zusammengezimmert ist und wirklich das letzte Schildchen an der Wand hängt und alles perfekt ist. Genau, und auf diese Reise möchte ich die Teilnehmer da mitnehmen. Es kann alles dazwischen kommen, es kann aber auch alles gut gehen und so. Und man ist ja so ein Stück weit auch erprobt. Man weiß, wenn man das eine Bild vielleicht nicht bekommt, bekommt man das andere. Und plötzlich muss man die Ausstellung ein bisschen rumstricken und so und die Räume ein bisschen umstellen und so weiter. Und vielleicht ist es dann, wie es dann am Ende geworden ist, viel besser als das, was man am Anfang sich ausgedacht hat. Und so sind so Planänderungen, die auch in der Ausstellung sind, die auch spontan in dieser zweijährigen Vorbereitungsphase einfach sich ändern können, dass man einfach die Leute da mitnimmt und ihnen zeigt, wie so eine Ausstellung nach und nach zusammengeht. Man wirft am Anfang bei so einer Ausstellungsplanung viele, viele, viele Angeln aus. Dann schaut man, was man so ein bisschen was zusammenkommt. Und aus diesen ganzen Fischen, die man ans Land zieht, quasi dann entwickelt sich auch ein Stück weit das große Thema der Ausstellung. Und dann bringt dann Zug hinein, damit man eben der Besucher von Anfang bis Ende in der Ausstellung auch das Gefühl hat, ja stimmt, hier ist eine runde Sache. Passiert.
Und ging im Fall von Macke alles glatt oder gab es da mehr oder weniger kleine oder große Katastrophen, Fehlschläge?
Also wie gesagt, ich bin sehr überrascht über die kollegiale Unterstützung der Kollegen an den anderen Häusern. Die haben unsere Laienfragen großteils sehr, sehr, sehr positiv gegenübergestanden und haben uns ihre Bilder auch zur Verfügung gestellt. Was eben auch nicht immer selbstverständlich ist, das muss man sagen, weil das einfach ein August-Macke-Gemälde ist in jedem Museum ein Magnet für die Besucher und manchmal kommen die Leute wegen diesem Bild und dann hängt es nicht an der Wand. Das ist natürlich auch immer eine Enttäuschung. Deswegen überlegt sich jedes Museum, bevor es solche Bilder ausleiht, auch wirklich, ob es sinnvoll ist, das zu tun. Wir hatten gute Argumente mit den vor 100 Jahren. Das ist eben nicht irgendein Jubiläum, das ist nicht 80, das ist nicht 75, das ist nicht 90, sondern 100 Jahre ist wirklich ein rundes Jubiläum. Und von daher denke ich, dass die Ausstellung bei uns auch wirklich so ist, dass sich jeder freut. Er kann etwas entdecken von August Macke. Er kriegt aber auch die alten Bekannten, so wie man sich Macke vorstellt. Also ich denke, dass für jeden was dabei sein wird.
Und als es darum ging, die Bilder nach Wiesbaden zu schaffen, ging es in einem Fall sehr leicht. Wir haben nämlich hier den großartigen Sammler Frank Brabant, der auch mit etlichen Werken vertreten ist.
Ja, Frank Brabant ist ein Garant für uns quasi. Wir wissen genau, was er hat. Wir wissen, dass er 4 August Macke-Arbeiten beispielsweise besitzt, die natürlich alle in der Ausstellung zu sehen sein wird. Wir haben auch etwas, was wir noch nie in Wiesbaden überhaupt gezeigt haben, 2 Räume dem rheinischen Expressionismus gewidmet, also Künstler, die von August Macke in Bonn inspiriert worden sind, ab 1913. Und da besitzt eben Frank Brabant auch einige Werke der sogenannten rheinischen Expressionisten, also mit Heinrich Kampendonck, Carlo Mense, Nauen beispielsweise. Das sind so Künstler, die man eben hier auch zum ersten Mal sehen kann, die alle mit August Macke eng zusammengearbeitet haben und eben auch eine spannende Position waren im deutschen Expressionismus.
Roman Ziegel-Gensberger, vielen Dank.
Wunderbar, vielen Dank.